Ich habe einen Gast hier. Arne, er ist gerade dabei, die Gesetzgebung, was die Antibiotikaverwendung in der Tierhaltung in Deutschland angeht, zu beeinflussen und in vielen Gesprächen dazu. Ich habe dich im Wesentlichen eingeladen, weil es gerade eine aktuelle Entscheidung im EU-Parlament gab am Mittwoch über die Einschränkung von Antibiotika in der Tierhaltung. Diese Entscheidung fiel in die Richtung aus, dass nun die Antibiotika in der Tierhaltung nicht eingeschränkt werden sollen. Es gibt aber darum eine relativ große Debatte, zumindest in den Kreisen, die informiert sind. Ich glaube, in der Öffentlichkeit ist es noch relativ wenig wahrgenommen worden. Und Arne beschäftigt sich vor allem mit diesem Thema, weil er versucht, eben diese Einschränkung von Antibiotika in der Tierhaltung durchzusetzen, vor allem in Deutschland. Und ist da schon seit Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren dran, weil diese Antibiotika-Thematik jetzt vielen vielleicht nicht so ganz direkt bewusst ist, auch wenn sie in der Politik relativ viel diskutiert wird. Was genau ist denn eigentlich das Problem oder die Problemlage, wenn wir von Antibiotika in der Tierhaltung sprechen?
Ja, das Hauptproblem ist, dass wenn Antibiotika zu viel eingesetzt werden, die Bakterien mit der Zeit resistent dagegen werden. Und wir steuern sehr, sehr massiv darauf zu, dass keine Antibiotika mehr wirken gegen die schlimmsten Krankheiten unserer Zeit, wie zum Beispiel die Tuberkulose, aber auch E. coli, an der momentan 1 Million Menschen jedes Jahr sterben und 160 Millionen Menschen jedes Jahr erkranken. Und der Haupttreiber dafür ist, dass Antibiotika in der Massentierhaltung eingesetzt werden, und zwar vor allen Dingen für gesunde Tiere. Und da sollten jetzt ein paar Wirkstoffe europaweit verboten werden, die noch für den Menschen zurückgehalten werden. Aber selbst das wurde jetzt von der CDU-Fraktion, vor allen Dingen im Europaparlament, niedergeschlagen. Also es ist ähnlich wie mit Glyphosat vor der letzten Wahl. Es werden durch diese Entscheidung für geringe Profite in der Massentierhaltung sehr viele Menschen sterben und sehr viele Menschen werden krank werden und es wird sehr große Wirtschaftsschäden nach sich ziehen.
Kannst du da vielleicht kurz ein bisschen erklären, wieso der Einsatz von Antibiotika dazu führt, dass Menschen praktisch krank werden und vielleicht auch davon sterben können? Weil ja eigentlich ist ja Antibiotika erstmal ein Medikament, um eben bakterielle Infekte zu bekämpfen, um Menschenleben damit auch zu retten und Tierleben.
Genau, also eigentlich ist Antibiotika total super. Es gibt so zwei Sachen, die uns wirklich gesund halten. Das eine sind Impfungen und das zweite sind die Antibiotika und die wirken halt gegen die bakteriellen Erkrankungen. Und das Problem ist zum Beispiel, jede Operation, die man macht, da ist es normal, dass Antibiotika verwendet werden, damit man sich nicht infiziert, damit man an der Infektion nicht schwere Krankheitsfolgen hat und dann nicht darunter stirbt. Und wenn es multiresistente Keime gibt, also es gibt seit 2003 den ersten komplett multiresistenten Keim, der gegen alle Antibiotika immun ist. Wenn die Antibiotika nicht mehr anschlagen, dann ist jede einzelne Operation lebensgefährlich und Behandlungen werden dadurch viel teurer, viel langwieriger. Also vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, eine Tuberkulosebehandlung mit einer nicht resistenten Tuberkulose kostet ungefähr 100 Euro und ist innerhalb von einem sehr kurzen Zeitrahmen, also von wenigen Wochen, kann man die Tuberkulose komplett wegtherapieren. Wenn man eine multiresistente Tuberkulose hat, dann dauert das teilweise 10 Jahre und kostet bis zu 100.000 Euro, und die Chancen, dass man das überlebt, sind auch deutlich niedriger.
Jetzt ist natürlich die Debatte hier über Antibiotika in der Tierhaltung und nicht unbedingt bei Menschen, denn im Wesentlichen ist es ja tatsächlich so, dass man Antibiotika als Mensch nur bekommt, wenn es ein Arzt verschreibt, also in relativ klar ausgewählten Fällen dosiert eingesetzt wird, um eben auch die Möglichkeit einer von multiresistenten Erregern zu reduzieren, dass die entstehen können. Wie sieht das eigentlich jetzt bei der Tierhaltung aus? Wieso ist es da tatsächlich ein Problem?
Genau, also die Bakterien, das hat man ja vielleicht auch in der Pandemie jetzt mitgekriegt, interessieren sich nicht so stark dazu, bei welcher Tierart sie eingesetzt werden, damit sie resistent werden. Es gibt sogenannte Zoonosen, die springen vom Tier auf den Menschen über, also die Krankheiten betreffen alle. Und wenn die Bakterien resistent werden in der Tierhaltung, dann sind diese resistenten Keime, machen dann auch die Menschen krank. Das ist das große Problem dabei. Und die Antibiotika in der Tierhaltung werden in der Nutztierhaltung 40 Mal häufiger eingesetzt als in den Intensivstationen auf den Krankenhäusern und 7 Mal häufiger als in der kompletten Humanmedizin. Das heißt, der große Treiber für die Resistenz gegenüber den Antibiotikern ist vor allen Dingen die Massentierhaltung und zu einem deutlich geringeren Teil unsere städtische Lebensweise, dass wir sehr viel Kontakt haben innerhalb der Städte.
Liegt es daran, dass der Einsatz bei Tieren einfach nicht so genau reguliert wird wie bei Menschen?
Genau, also der Einsatz ist absolut null reguliert, würde ich sagen. Also wenn in einem Hühnerstall mit 100.000 Hühnern 3 Hühner Durchfall bekommen, dann ist gestattet, alle 100.000 mit Antibiotika über das Trinkwasser oder über Arzneimittelfußabmischungen zu versorgen. Und damit behandelt man halt gesunde Tiere. Und das, also es gibt in Deutschland keine wirklich wirkungsvollen Regularien.
Diese Debatte um multiresistente Erreger zieht sich jetzt schon ein paar Jahre und diese Entwicklungen nehmen zu. Momentan ist die Einschätzung zumindest, was auf offizielle Angabe der Europäischen Union beruht, dass innerhalb der EU jedes Jahr an Infektionen in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen ca. 33.000 Menschen sterben. Wie hoch ist denn dieses Ausmaß? Was für einen Einfluss hat das wirklich auf unsere Gesundheit?
Ja, also in Europa haben wir das Glück, ein gutes medizinisches Versorgungssystem zu haben und es gibt auch hier Zugang zu Trinkwasser und Zugang zu Toiletten und die Leute achten auch ein bisschen auf Hygiene. Das heißt, momentan gibt es nur 33.000 Tote. Weltweit sind es mittlerweile 700.000 Tote und das Problem ist nicht, was passiert, wenn es so wie jetzt ist, dass es multiresistente Keime gibt, sondern das Problem ist, was passiert, wenn die Keime komplett resistent sind, weil dann haben selbst, also jeder von uns kennt das, in Corona mit den Freiheitseinschränkungen, mit den Zurückhaltungen, die das für das Leben hat, wenn eine Pandemie wütet, und dann ist es so, die Keime sind teilweise weit, weit schlimmer als der Corona-Keim, also Keime, die sich über die Luft übertragen, Keime, die tödlich sind, zu einer sehr hohen Prozentchance, und das Problem ist, dass uns das dann mit voller Härte treffen wird, aber momentan trifft es vor allen Dingen die dritte Welt. Es gibt 1 Million Tote an E. coli-Erkrankungen. Das sind vor allen Dingen Kinder in Afrika im Alter von 0 bis 5 Jahren, die das einfach nicht überleben. Und die letzte Studie von der Universität Oxford geht da davon aus, dass bis 2050 es 10 Millionen Tote pro Jahr geben wird. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt es als eine der größten Bedrohungen für die Menschheit an, nach dem Atomkrieg, nach dem Klimawandel. Und wir steuern sehr rapide zu unseren Lebzeiten und eher früher als später darauf zu, dass wir eine riesengroße selbstverschuldete Pandemie bekommen.
Also eine weitere Pandemie, dieses Mal statt Viren von Bakterien. Genau diese Sache, die jetzt im EU-Parlament am Mittwoch debattiert wurde, soll ja helfen, das zu verhindern mit den Reserveantibiotika. Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Was ist das für eine Strategie, um das zu verhindern?
Ja, also Reserveantibiotika sind Antibiotika, die, ich sag mal, sehr stark wirken. Man muss sich das teilweise wie eine Chemotherapie vorstellen, die eingesetzt wird, wenn man Krebs hat und man das Leben retten will, und ohne Chemo würde man sterben, aber man hat auch sehr schwere Schäden. Zum Beispiel eins der wichtigen Reserveantibiotika ist Cholestin, und Cholestin führt zu schweren Nierenschäden, aber wenn man die Entscheidung hat, ob man stirbt oder schwere Nierenschäden bekommt, dann nimmt man doch definitiv die schweren Nierenschäden in Kauf, und Cholestin wird zum Beispiel in der Hühnerhaltung und in der Putenmast über Futtermittelbeimischung einfach konsequent allen Tieren untergemischt und übers Trinkwasser einfach konsequent allen Tieren verteilt. Und das ist halt hochgefährlich.
Die Zahlen für Deutschland scheinen ja eigentlich zu suggerieren, dass in den letzten Jahren der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung eher reduziert eingesetzt wird im Vergleich zu wie es mal war. Ist das tatsächlich so, oder?
Nein, also das CDU-geführte Ministerium fälscht massiv die Zahlen. Der Einsatz von Antibiotika muss nicht erfasst werden bei Milchkühen, bei Legehennen, bei Zuchtbetrieben, zum Beispiel bei Ferkeln von bis 30 bis 35 Kilo. Er erfolgt nicht digitalisiert, sondern über das Stallbuch. Und Futtermittelbeimischungen von Antibiotika, also Arzneimittelbeimischungen, müssen nicht erhoben werden. Und der Vertrieb durch die Apotheke wird auch nicht erhoben. Es ist nur dann so, wenn der Arzt es verschreibt, und es wird dann erhoben, wenn es Umwidmungen gibt von eigentlich für den Menschen reservierten Antibiotika, die dann für das Tier eingesetzt werden, dann gibt es eine Meldungspflicht.
Aber diese Daten wurden mal erfasst?
Diese Daten wurden zuerst 2011 erfasst, und da gab es auch weit, weit höhere Zahlen, und dann hat man die Erfassungsgrundlage geändert, und zuerst hat man versucht, die Erfassung geheim zu halten. Da haben dann die Länder gegen rebelliert und danach hat man sich dann halt entschieden, die Zahlen, also ähnlich wie die Arbeitslosenstatistik in Hartz IV, einfach die kompletten Zahlen sehr gefälscht abzugeben und dann zu sagen, wir haben hier einen geringeren Antibiotikaverbrauch. Aber selbst mit diesen sehr fragwürdigen Zahlen ist es so, dass unser Antibiotika-Einsatz immer noch um das 7-fache bis das 10-fache höher ist als in den skandinavischen Ländern, die da sehr vorbildlich sind. Ja, also selbst diese Zahlen sind noch weit, weit zu hoch.
Wir nähern uns damit auch schon Lösungsvorschlägen, zu denen ich auch gleich kommen würde. Also ganz kurz sozusagen mal zusammengefasst an der Stelle. Die Problemlage ist im Wesentlichen, dass sich multiresistente Bakterien entwickeln können. Beim erhöhten Antibiotikaeinsatz steigt die Wahrscheinlichkeit für Mutationen in diese Richtung. Und die Erfassung ist, wie viel Antibiotika eingesetzt wird, ist meilenweit daneben in der Bundesrepublik zumindest. Und genau. Diese Strategie mit Reserveantibiotika wird auch nicht konsequent umgesetzt.
Genau, also ich will vielleicht noch ein paar Auswirkungen erwähnen. Es ist so, dass in unserem Putenfleisch zu 37%, also Putenfleisch aus konventioneller Haltung, antibiotikaresistente E. coli-Erreger enthalten. Also bitte Putenfleisch immer braten, kochen, niemals roh essen, es ist sehr gefährlich. Und die Bauern, die in der Mast beschäftigt sind, die Schweinebauern, die sind die ersten, die massiv krank werden. 80% unserer Schweinebauern tragen resistente Staphylokokkenkeime in sich. Diese Keime werden dann weiterverbreitet durch das Fleisch der Tiere, durch Eier, durch Milch, durch Gülleabwässer und die Bauern selbst. Es gibt deutlich erhöhte Sterbensraten in Krankenhäusern, die in der Nähe Tiermastanlagen haben, die in der Nähe Äcker haben, durch diese multiresistenten Keime. Und die Weltbank hat an Wirtschaftsschäden durch multiresistente Keime gesagt, dass es 1 bis 3 Billionen Euro Schäden pro Jahr momentan macht. Und das ist ungefähr die Wirtschaftskraft von Deutschland. Also selbst aus einer neoliberalen Ansicht ist es reiner Wahnsinn, weil es legt unsere Wirtschaft lahm und es macht die Bevölkerung krank. Und das ist ein riesengroßes Problem. Der Grund, warum die Landwirte das früher eingeführt haben, dass Antibiotika so verwendet werden können, war, dass Antibiotika nicht nur die Bakterien, die krank machen, töten, sondern auch die Bakterien, die im Bauch sind und also die sterben auch ab. Und diese Bakterien, wenn die tot sind, verbrauchen die keine Energie und dadurch wären Tiere schneller fett. Das war damals in den 60er Jahren, wurden die Tiere noch so 25-30% schneller fett. Mittlerweile sind auch diese Bakterien im Bauch resistent. Das bedeutet, dass die Tiere je nach Rasse nur noch 1-10% schneller fett werden. Das heißt, auch die Profitspanne für die Massentierhaltungsbetreiber ist immer, immer geringer. Und wir haben halt dafür immer gigantischere Schäden, was Kranke angeht, Tote angeht, was Tierleid angeht, was wirtschaftliche Schäden angeht. Und es ist eigentlich absolut unhaltbar. Und selbst die Lobby der Landwirte dahinter ist nicht mehr komplett geschlossen dafür, weil sie selber sieht, dass sie sehr große Krankenzeiten ihrer Leute hat, dass ihre Leute teilweise ein Leben lang ausfallen durch die Keime. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch von der CDU so ein falsch verstandenes Lobbyinteresse, dass die Antibiotika-Missbrauch aufrechterhält, aber ansonsten ist eigentlich niemand mehr dafür.
Du setzt dich jetzt momentan dafür ein, dass sich tatsächlich da was ändert in der Gesetzeslage in Deutschland, um dagegen vorzugehen. Was ist konkret dein Vorschlag, wie wir das Problem angehen können?
Genau, also es gibt 2 Regulierungsvorschläge, die es absolut lösen können. Der eine Vorschlag ist, dass Antibiotika einfach teurer werden, dass eine Steuer erhoben wird und damit würden die Landwirte auf effektivere Sachen zurückgreifen. Der zweite Vorschlag ist, dass gesunde Tiere nicht mehr mit Antibiotika behandelt werden dürfen, sondern dass es tatsächlich kranke Tiere sein müssen, so wie in der Humanmedizin. Ja, man könnte auch noch sowas machen wie Trennung von Verkauf und Vertrieb, so wie das in der Humanmedizin üblich ist, dass der Tierarzt, der behandelt, nicht quasi so viel Geld bekommt, sobald er möglichst viel Antibiotika verschreibt, aber ich glaube, da ist die politische Landschaft noch nicht so weit. Also die anderen 2 Lösungsvorschläge wären, glaube ich, besser. Ja, es gibt für die Bauern viele nicht allzu teure und sehr gute Möglichkeiten, die ganze Sache zu lösen. Also es gibt die Möglichkeit, die Tiere konsequent durchzuimpfen und eine Akklimatisierung im Stall herbeizuführen. Es gibt die Möglichkeit, besser geschultes Personal einzustellen, was früher erkennt, dass die Tiere krank werden. Und es gibt die Möglichkeit, die Tiere artgerecht zu halten und in optimalen Gruppen Größen, ein gutes Stallklima und vor allen Dingen auch, dass die Tiere viel später von der Mutter losgetrennt werden und dadurch kommt es nicht zu stressbedingten Erkrankungen. Also ein Ferkel, das nach 3 Wochen von der Mutter getrennt wird, das bekommt in der Regel Durchfall, weil das ist stressig, wenn es von der Mutter losgerissen wird. Ein Ferkel, was nach 3 Monaten getrennt wird, bekommt das in der Regel nicht. Es gibt die Möglichkeit, die Zucht auf Tiergesundheit statt auf Leistung auszurichten. Es gibt die Möglichkeit, gesunde Ernährung der Tiere einzuführen und eine konsequente Hygiene vom Stall über den Transport bis zur Schlachtung einzuhalten. Das alles sind Möglichkeiten, die sind nicht allzu teuer und die Landwirtschaft hat es in den skandinavischen Ländern schon seit Ewigkeiten vorgemacht und man muss nicht mal alle diese Vorschläge machen, es reichen 1 bis 2, dann hat man den Antibiotika-Effekt und dann würde man nicht die Folgen auf die Gesellschaft abwälzen.
Und genau da bist du ja dran, das zu erwirken, dass es diese Änderung gibt. Wie sind da die Perspektiven?
Ja, also wir haben uns sehr gefreut, als der Vorschlag ins linke Wahlprogramm aufgenommen wurde. Aber auch zum Beispiel von der SPD, Saskia Esken und Kevin Kühnert haben sich dafür ausgesprochen. Und wir hatten auch Kontakt mit der Bundestagsfraktion der SPD, die auch gesagt hat, dass sie die Behandlung von gesunden Tieren nicht machen möchte. Das Büro Kühnerst fand die Vorschläge auch sehr zielführend und hat sich dahinter gestellt. Die behandeln Tierschutz höchstwahrscheinlich in den Koalitionsverhandlungen und die Koordinierungsgruppe der Grünen, die zwischen Bundestagsfraktion und zwischen Parteivorstand das Thema Landwirtschaft nimmt, hat sich auch dahinter gestellt. Die europäischen Grünen sind schon seit Ewigkeiten dafür, die geben ja auch den Fleischatlas raus. Also mit der FDP werden wir auch noch reden, die haben, was Landwirtschaft angeht, da nicht so die größten Lobbyverbindungen. Insofern denke ich, sobald die CDU nicht das Landwirtschaftsministerium bekommt, können wir, glaube ich, eine Regelung durchsetzen und hoffen, dass es funktioniert. Aber ein Politiker, der ein Versprechen abgibt, ist eine Sache und ein Politiker, der ein Versprechen hält, ist eine ganz andere Sache.